Ich möchte zur Einleitung ein Wort Gottes aus Römer Kapitel 4 von Vers 1 lesen. Römer Kapitel 4 von Vers 1. Was werden wir somit von unserem Stammvater Abraham sagen? Was hat er nach dem Fleisch erlangt? Wenn Abraham nämlich aufgrund von Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er allerdings Grund, sich zu rühmen, freilich nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wenn nun jemand Werke verrichtet, so erhält er den Lohn nicht aus Gnaden angerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie ja auch David die Seligpreisung über den Menschen ausspricht, dem Gott die Gerechtigkeit ohne Rücksicht auf Werke anrechnet. Glückselig sind die, denen die Gesetzesübertretungen vergeben und deren Sünden zugedeckt worden sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für die Gnade, dass wir heute hier versammelt sein dürfen. Ganz bewusst stellen wir diese Versammlung unter die Deckung des Blutes des Lammes, bitten um den Sieg von Golgatha, dass er offenbar werde nach Geist, Seele und Leib. Rette die Verlorenen, heile die Kranken, befreie diejenigen, die belastet sind. Herr, mögest du selbst während der Verkündigung deines Wortes ausrichten und bestätigen, wozu du es sandtest. Erhebe deine Rechte über uns und gib uns deinen Sieg und deinen Frieden. Nimm alles Sinnen und alles Denken gefangen unter den Gehorsam deines Willens und lehre uns deine Wege und führe uns auf diesen deinen Wegen zum Preise und zur Ehre deines heiligen Namens. Amen. Amen. Wir setzen uns. Ich werde in diesem Gottesdienst versuchen, leise zu bleiben. Es ist nicht immer leicht, wenn man innerlich erfasst und bewegt wird. Aber ich hoffe, dass ihr es alle versteht. Vergibt mir, wo ich in der Vergangenheit manchmal ein bisschen laut wurde. Aber man könnte ja eine Posaune nehmen und die göttliche Botschaft wie mit dem mächtigsten Posaunenton in die Welt hineinrufen. Heute wollen wir eine Bibelstunde machen über Abraham und sein Leben, über die heilsgeschichtliche Bedeutung dieses großen Gottesmannes und Propheten. Und ich sage euch, es ist genau heute vor einer Woche. Da übersetzte ich eine Predigt von Bruder Brenhim und im Einleitungsgebet spricht er den Gedanken aus und sagt: Herr, so wie Abraham auf den verheißenen Sohn wartete, so warten auch wir auf den verheißenen Sohn, der kommen soll oder der hervorkommen soll. Und in dem Moment traf mich der Gedanke, lese die Geschichte Abrahams. Und wir kommen heute zu einem Punkt, der nicht nur für uns, die wir hier anwesend sind. Und ich möchte euch alle willkommen heißen, besonders die, die eventuell zum ersten Mal hier sind. Es wird nicht nur für uns, sondern für alle von Bedeutung sein, die diesen Gedankengang wahrnehmen werden durch die Gnade Gottes. Ich glaube, dass im Alten Testament die neutestamentliche Heilsgeschichte vorschattiert worden ist. Und ich frage euch, woraus hat der Herr Jesus, woraus haben die Apostel das Evangelium verkündigt? Damals war noch gar nichts vom Neuen Testament geschrieben, nicht eine Zeile. Erst nachdem der Herr Jesus gekreuzigt, begraben, auferstanden, gen Himmel gefahren, nach Ausgießung des Heiligen Geistes, und es geht ja in die Jahre hinein, in denen Paulus die verschiedenen Reisen durch Länder und Gemeinden machte und dann abschließend Johannes etwa im Jahre 95 auf der Insel Patmos die prophetische Offenbarung bekam. Und der Kanon des Neuen Testaments, wie wir ihn heute zur Verfügung haben, ist erst in seiner Gesamtzusammenstellung und Fassung auf dem Konzil 325 zu Nicäa zusammengefügt worden. Bis dahin waren die neutestamentlichen Schriften nur in Zirkulation, vorwiegend in den Gemeinden Kleinasiens, das ja jetzt zur Türkei gehört. Aber weil ich in dem kommenden Rundbrief darüber berichte, möchte ich darauf keinen Bezug heute Nachmittag nehmen. Wir wollen aus dem Leben Abrahams, der eine besondere Verheißung hatte, etwas lernen. Und zwar, ich bin ein Mann, der nicht gerne Geheimnisse verrät, aber wenn es um göttliche Geheimnisse geht, dann ist es ganz anders. Dann kann man sie recht bald sagen. Dann halte ich es nicht aus, bis sie gesagt worden sind. Und ich möchte dieses Wort, man könnte Römer Kapitel 4 ganz lesen, man könnte Galater 4 ganz lesen, man könnte zurückgehen zum Alten Testament, aber lasst mich nur ganz schnell aus Römer 4 noch von Vers 13 lesen, Römer 4 von Vers 13. Denn die Verheißung, die Abraham oder sein Samen empfangen hat, dass er der Erbe der Welt sein sollte, ist ihm nicht durch das Gesetz zuteil geworden, sondern durch die Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich die Gesetzesleute die Erben sind, so ist damit der Glaube wertlos oder entleert und die Verheißung entkräftet. Und ihr könnt ja selber zu Hause oder wann immer ihr wollt weiterlesen. Jetzt Galater Kapitel 4, Galater Kapitel 4 von Vers 21. Sagt mir doch, ihr, die ihr gern unter dem Gesetz stehen möchtet, hört ihr denn das Gesetz nicht? Es steht ja doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Schon hier möchte ich für einen Augenblick stehen bleiben und euch sagen, dass Abraham nicht nur zwei Söhne hatte, dass Abraham viele Söhne hatte. Ich möchte es euch vorlesen aus der Chronik, aus dem Geschlechtsregister der Heiligen Schrift, damit ihr genau wisst, worauf wir heute Nachmittag kommen wollen. Ich glaube, es ist mir von Gott aufs Herz gelegt worden, um zu zeigen, in welch einer Situation wir uns jetzt befinden. Das ist sehr wichtig. Wir können nämlich über die Vergangenheit predigen und über die Zukunft. Und wenn wir die Gegenwart nicht richtig einschätzen, kommen wir weder mit der Vergangenheit noch mit der Zukunft zurecht. Hier in der Chronik, ich muss es lesen, nur damit ihr wisst, dass es um diese beiden Söhne speziell geht und deshalb werden sie angesprochen. Hier in 1. Chronik, im 1. Kapitel, im 32. Vers lesen wir: Und die Söhne der Ketura, der Nebenfrau Abrahams, sie gebar Simram, Jaxon, Medan, Midian, Jisbak und Sua. Ich lese dieses Wort nur, um jetzt auf Galater 4 zurückzukommen. Hier hat der Apostel durch den Heiligen Geist nur von zwei Söhnen gesprochen. Warum nicht von all den anderen? Weil die anderen keine Beziehung zu der prophetischen Entwicklung der Heilsgeschichte des Neuen Testamentes hatten. Aber diese beiden Söhne, Ismael und Isaak, hatten eine Bedeutung für die Heilsgeschichte des Neuen Bundes. Und deshalb behauptet er hier kühn und das der Wahrheit gemäß, wie wir gelesen haben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Jedoch jener von der Magd war nur sein fleischmäßig erzeugter Sohn. Dieser von der Freien aber war ihm aufgrund der Verheißung geboren. Abraham zeugte beide Söhne. Er zeugte Ismael sowohl wie Isaak. Aber er zeugte Ismael, weil seine Frau es ihm gesagt hatte. Und er zeugte Isaak, weil Gott es ihm gesagt hatte. Und wir kommen jetzt in ein Thema hinein, das uns vor Augen führen soll, was Bruder Branham gesagt hat. Ich weiß nicht, in welcher Predigt es ist, aber ich weiß, dass er es nicht einmal, sondern einige Male sagte, dass aus jeder Erweckung Zwillinge hervorgehen, die fleischlich Gesinnten und die geistlich Gesinnten. Dass jedes Mal, wenn Gott etwas Besonderes tut und eine Erweckung schenkt, diese beiden Linien hervorkommen. Als erstes ist Ismael geboren worden. Und es war eine große Enttäuschung. Denn es steht geschrieben, ich möchte es euch vorlesen, dass er sein wird wie ein Wildesel. Es steht wörtlich geschrieben, sonst würde ich das Wort gar nicht einmal in meinen Mund nehmen mögen. 1. Mose, Kapitel 16, Vers 12. Der wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und an allen seinen Brüdern oder und allen seinen Brüdern wird er trotzig gegenüberstehen. Wenn ihr die Geschichte Abrahams liest, dann könnt ihr feststellen, und das ist hier in Vers 3, dass er schon 10 Jahre lang in diesem Lande war, also war er 75, als er dort eingezogen ist. Und ihr könnt in Vers 16 lesen, hier steht, Abraham war aber 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Wir kommen gleich noch auf Galater 4 zurück. Und ihr werdet sehen, dass Paulus dort ausführt, dass diese beiden Frauen eine Bedeutung hatten, das eine gesetzmäßig, das andere die freie Gnade. Wir kommen darauf noch zurück. Aber hier, wenn wir schon bei 1. Mose 16 sind, lasst uns doch lesen, was hier geschah. Vielleicht von Vers 1. Sarai, Abrahams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren, sie hatte aber eine ägyptische Leibmagd namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, du siehst, dass der Herr mir Kindersegen versagt hat, so gehe doch ein zu meiner Magd, vielleicht komme ich durch sie zu Kindern. Als Abraham auf diesen Vorschlag seiner Frau einging, nahm Sarai Abrahams Frau ihre ägyptische Leibmagd Hagar und gab sie ihrem Manne Abraham zum Weibe. Abraham hatte damals aber 10 Jahre lang im Lande Kanaan gewohnt. Abraham ging dann zu Hagar ein und sie wurde guter Hoffnung. Als sie aber merkte, dass sie Mutter werden würde, sah sie ihre Herrin geringschätzig an. Da sagte Sarai zu Abraham, die Kränkung, die du mir zugefügt hast, ist deine Schuld. Ich selbst habe dir meine Leibmagd in die Arme gegeben. Eigentlich paradox. Sie sagt, Abraham, diese Kränkung ist deine Schuld. Und dann sagt sie, aber ich habe sie dir doch in die Hände gegeben. Hier ist ein Geheimnis, das wir jetzt erfahren werden durch die Gnade Gottes. Es ist eine gewisse Halbzeit. Und in einer Halbzeit muss man sich neu orientieren. Man muss einen Entschluss fassen und wissen, wie es weitergehen soll. Wenn wir zu 1. Mose 15 gehen, da gab Gott der Herr die Verheißungen, oder die Verheißung zunächst einmal, es steht in 1. Mose 15, Vers 1. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einem Gesicht also. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber antwortete, ach Herr, mein Gott, was könntest du mir geben? Ich gehe ja als kinderloser Mann dahin. Und der Besitzer meines Vermögens wird Eliezer von Damaskus sein. Dann fuhr Abraham fort, ach, du hast mir keine Kinder gegeben. Darum wird einer von den Knechten meines Hauses mein Erbe sein. Aber da erging das Wort des Herrn an ihn also. Nicht dieser soll dein Erbe sein, sondern ein leiblicher Spross soll dein Erbe sein, der dich beerbt. Darauf ließ er ihn ins Freie hinaustreten und sagte, blicke zum Himmel empor und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Dann fuhr er fort, so unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Da glaubte Abraham dem Herrn und das rechnete dieser ihm als Gerechtigkeit an. Jetzt kommen wir zu einem ganz schwerwiegenden Punkt. Abraham, der die Verheißung aus dem Munde Gottes des Herrn hörte. Ich werde dir einen Sohn geben. Und es von Herzen glaubte. Und der Prophet Gottes in jener Zeit war und diese prophetische Botschaft empfing. Hat trotzdem nicht abgewartet, bis die Zeit erfüllt ward, sondern, und wenn wir da schon jetzt vorgreifen wollen, Das oder der Begriff Weib im Alten Testament geht ja bis hinüber in das Neue Testament und hat eine symbolische Bedeutung für die Gemeinde. Wir sehen, dass Abraham mit dem geoffenbarten Worte Gottes zunächst einen fleischlichen Sohn erzeugte, der einfach wild war, mit dem man nichts anfangen konnte, der nicht das Erbteil anzutreten hatte. Ihr würdet sagen, ja, du liebe Zeit, einem solchen Gottesmann, zu dem der Herr gesprochen hat, ist das passiert? Und dann legt noch der Herr im Neuen Testament durch den Geist und den Mund des Paulus das Zeugnis ab, dass Abraham Gott glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Ich betone, es ist eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Nicht ein Abraham hat versagt, nicht Gott hat seine Verheißung nicht eingelöst, sondern Gott, der Herr, und das lese ich euch jetzt aus Galater 4 vor, hatte schon das im Sinn, was wir eigentlich damals mit Jerusalem und jetzt mit der Gemeinde sehen, das wollte er offenbaren. Galater 4, wir lesen hier von Vers 23. Jedoch jener von der Magd war nur sein fleischmäßig erzeugter Sohn, dieser von der Freien, aber war ihm aufgrund der Verheißung geboren. Das ist bildlich gesprochen, denn diese beiden stellen zwei Bündnisse dar. Das eine vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist die Hagar. Das Wort Hagar bedeutet nämlich den Berg Sinai in Arabien. Und sie entspricht dem heutigen Jerusalem. Bitte beachtet, steht nicht dem heutigen Israel, dem heutigen Jerusalem. Denn dieses befindet sich in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das Jerusalem droben dagegen ist eine freie und dies ist unsere Mutter, denn es steht geschrieben, freue dich, du Kinderlose, denn du, die du nicht Mutter wirst, brich in Jubel aus und frohlocke, die du keine Geburtsschmerzen zu leiden hast. Denn die Alleinstehende hat zahlreiche Kinder, mehr als die Verehelichte. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Wie jedoch damals der nach dem Fleisch gezeugte Sohn den nach dem Geist Erzeugten verfolgt hat, so ist es auch jetzt der Fall. Aber was sagt die Schrift dazu? Verstoße die Magd und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht das gleiche Erbrecht mit dem Sohn der Freien haben. Beides, die Gemeinde, die ihre natürliche Gesinnung hat, und die Brautgemeinde, die die göttliche Gesinnung annimmt, beide sind gezeugt. Beide sind durch dasselbe Wort ins Dasein gerufen worden. Es war Abraham, der gleiche Vater Ismaels und Isaaks. Der einzige Unterschied, der bestand, war darin, dass Isaak aufgrund der göttlichen Verheißung zu einem außergewöhnlichen Sinn und Zweck geboren werden sollte, nämlich um das Erbteil anzutreten. Uns nützt alles nichts, es sei denn, dass wir in dieser Zeit die Verheißungen Gottes von ganzem Herzen und von ganzer Seele aufnehmen und glauben. Es gibt genügend Leute in der ganzen Welt, die sagen, ja, durch Bruder Branhams Botschaft bin ich zum Glauben gekommen. Und ich denke besonders an meine Zeit in Indien. Ich hatte das große Vorrecht, in der riesigen Kirche in Bombay zu sprechen, in der Bruder Branham vor einer außergewöhnlichen Volksmasse sprach. Und der Bischof hatte mich eingeladen, ich durfte dort sprechen. Viele sind zum Glauben gekommen. Sie sind herausgeboren worden im Zusammenhang mit dem prophetischen Dienst für diese Zeit. Jetzt aber, sage ich, ist Halbzeit. Und wir müssen unterscheiden, wer ist nur aus menschlicher Begeisterung über das, was Gott getan hat, was er geredet hat, oder wer ist vom Geiste Gottes gezeugt und wiedergeboren worden zu einer neuen, lebendigen Hoffnung, die uns durch die Auferstehung Jesu Christi aus Gnaden zuteil geworden ist. Wir werden auf diese menschliche Gesinnung jetzt in Galater 5 näher eingehen. Ich glaube, dass Gott mir diese Botschaft direkt aufgetragen hat. Galater 5, hier lesen wir von Vers 16. Ich meine aber so, wandelt im Geist, dann werdet ihr sicherlich das Gelüst des Fleisches nicht vollführen. Denn das Fleisch widerstrebt mit seinen Begierden dem Geist und ebenso der Geist dem Fleisch. Denn diese beiden liegen im Streit miteinander, dass ihr das tut, was ihr tun möchtet. Lasst ihr euch aber vom Geist leiten, so steht ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Zwietracht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. Bleiben wir hier nur einen Moment stehen. Hier wird ein Zustand beschrieben, der menschlich und nicht göttlich ist. Ein Zustand, der unser altes Wesen an die Oberfläche befördert, der das Innere nach außen bringt, um uns vor Augen zu führen, was in unserem Herzen eigentlich ist. Als ich vor vielen Jahren gläubig wurde, gab es eine kleine Broschüre mit dem Titel »Der Herzensspiegel«. Und da waren all diese Dinge aufgeführt. Es war eine solche Selbstprüfung, das, was hier so in Galater 5 steht, das Herz war abgebildet, einmal ein bisschen dunkel und schwarz, mit all diesen Eigenschaften, von denen wir jetzt gelesen haben, und dann dazwischen mit dem Blute gewaschen und dann auf der rechten Seite glänzend weiß mit all den neuen Eigenschaften, mit den Früchten des Geistes, mit dem Wesen Jesu, mit allem, was zu einer göttlichen Natur gehört. Und wenn wir jetzt hier in den Spiegel des Wortes hineinschauen, und das Wort ist kein Vergrößerungsglas und auch kein Fernrohr, in den Spiegel hineingesehen haben und vergessen, wie wir wirklich aussahen, hat uns das überhaupt nicht geholfen. Seid einmal ganz ehrlich. Wenn etwas an euch äußerlich nicht in Ordnung ist, ihr hättet meinetwegen am Auto die Zündkerze gemacht und vergessen, dass eure Hand ein bisschen ölig oder schmutzig ist und würdet dann kurz den Schweiß ohne Taschentuch gewischt haben und ihr wären 3 Striche über der Stirn. Und irgendjemand käme zu euch und würde sagen, hören Sie mal, werter Herr, Sie haben wohl etwas nachzuholen. Und ihr würdet in den Spiegel schauen. Ja, vor Dankbarkeit wüsstet ihr doch nicht, was ihr diesem Manne tun soll. Stimmt's oder nicht? Oder wolltet ihr so weiter rumlaufen? Ich nicht. Da bin ich ganz ehrlich drin. Ich würde dem Mann ein herzliches Dankeschön sagen und wäre jedem böse, der an mir schon vorbeigegangen ist und mich nicht darauf aufmerksam gemacht hat, wie ich aussehe. Stimmt's oder nicht? Seid einmal ganz ehrlich. Ein Mensch, der es in seinem Herzen aufrichtig meint, muss und wird so denken. Aber der Betreffende, der vorbeikommt, um dich oder mich aufmerksam zu machen, der muss keinen Streit vom Zaun brechen, der muss nicht anfangen mit Argumenten, der muss nur schlicht und einfach sagen, worum es geht, und dann kann er ja weitergehen, denn den Rest kann der andere nicht besorgen. Den musst du mit deinem Gott selber ausmachen. Und da möchten wir manchmal so den Splitter aus dem Auge des Bruders, das ja auch wehtut, ein Splitter, ihr kennt das alle, wenn man irgendwo einen Splitter eingerissen hat, also das ist sehr, sehr schmerzlich. Und man sieht zu, dass man ihn so bald wie möglich herausbekommt. Hier im Worte Gottes wird uns alles vor Augen geführt, was zu der fleischlichen Zeugung, zu dem menschlichen Wesen, zu dem gefallenen Zustand zählt. Dann anschließend wird uns der neue, in Christus erlöste, gerechtfertigte, von der Sünde befreite Mensch gezeigt. Seid einmal auch darin ehrlich, unser Herr Jesus, als das Lamm Gottes, hat keinem Menschen wehgetan, er hat nur Gutes getan und viele haben ihn gehasst. Viele haben ihn angefeindet, einige haben ihn angespien, andere verachtet und die letzten haben ihn sogar entblößt und geschlagen und haben ihn auf jede Weise zunichte gemacht. Er aber hat geliebt, geliebt bis zum Tode am Kreuz. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Die göttliche Natur endet nicht in der Prüfung. Die göttliche Natur geht und bleibt in uns, bis wir mit ihm der Schmach teilhaftig geworden, entblößt vor aller Welt dastehen und mit ihm gekreuzigt werden. Ich komme ja aus der Landwirtschaft, das wisst ihr, und habe in meinen jungen Jahren das Vieh weiden müssen. Und zu meiner Zeit gab es nicht Einzäunungen der Weiden wie heute, sondern 2-3 Jahre war das Weideland hier, dann wurde es umgepflügt, dann wurde Weizen darauf gesät, dann war es mal wieder dort 2-3 Jahre. Aber bei dem Weiden des Viehs hatte man einen Hund. Und wenn das Vieh zum Nachbar rübergehen wollte, dann konnte man den Hund hetzen. Und der Hund war immer zur Stelle. Aber ich hatte auch Schafe unter dem Vieh. Ihr hättet euch an ein Schaf stellen können und hetzen so oft und so viel ihr wolltet. Ihr hättet Kopf stehen können. Keiner von euch bringt es fertig, ein Schaf aufzuhetzen. Ich brauche selten Beispiele. Aber dieses Beispiel aus der Natur, das mir von Kindesbeinen eingeprägt wurde unter freiem Himmel. Der Herr Jesus war das Lamm. Er ging dahin. Da nützte nichts, weder hier oder dort, von links oder rechts, von hinten oder vorn. Alles nützte nichts. Warum nicht? Er war das Lamm Gottes. Er tat seinen Mund nicht auf. Und es hätte nach außen den Eindruck erwecken können, aha, der bleibt still bei allem, also ist die Sache nicht in Ordnung. Wisst ihr, bei Gott sehen manchmal die Dinge ganz anders aus, wie sie bei uns aussehen. Aber nehmt, ich komme auf das Beispiel zurück, nur jetzt den Gegensatz von einem zum anderen Tier. Und ihr seht den Unterschied. Bruder Brenham hat eine Predigt gehalten, das Lamm und die Taube. Und er bezog sich auf Matthäus 3, als der Heilige Geist, nachdem Jesus getauft war als das Lamm, in Gestalt einer Taube auf ihn herabkam. Und er sagt wörtlich in der Predigt, wenn es nicht die Lammesnatur gehabt hätte, hätte sich die Taube niemals darauf gesetzt. Der Heilige Geist wird die Versiegelung nur da anbringen können und sich abschließend und endgültig niederlassen, wo die Lammesnatur Jesu Christi in deinem und in meinem Leben aus Gnaden offenbar werden kann. Man kann viele Dinge rein äußerlich geerbt haben. Der eine ist von Natur aus ruhig, er ist nicht gleich aufgeregt, dann hat er aber andere Dinge, mit denen er vor Gott nicht bestehen kann. Wenn man hier das gesamte Sündenregister aufzählt, dann weiß ich nicht, ob ein einziger in unserer Mitte ungeschoren davonkommt, denn so steht's geschrieben, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei. Ja, was wird hier alles aufgezählt? Und irgendwo erkennen wir auch uns in diesem Gesamtbild. Irgendwo spricht uns Gottes Wort an. In diesem Punkt oder in jenem, auf dieses oder jenes hin. Aber eins ist gewiss. Wenn wir zu denen gehören, die nicht frühzeitig nach dem Fleische aus Begeisterung gezeugt wurden, wie Ismael, sondern Träger der göttlichen Verheißung sind, dann werden wir diese geistliche Erneuerung und diese Wiedergeburt durch den Heiligen Geist aus Gnaden empfangen. Und da stimme ich mit Bruder Brenham 100% überein, wie in allem, was er sagt. Nicht der äußere Segen, sondern das, was Gott in einem Menschen zustande gebracht oder bewirkt hat, das zählt. Nach außen hin kann man von großen Segnungen hören. Uns geht es heute darum, klarzustellen, dass es eine Gemeinde gibt und dass es eine Braut gibt, dass es Berufene gibt und dass es Auserwählte gibt, dass es Menschen gibt, die an der ersten Auferstehung Anteil haben werden und Menschen, die erst bei der zweiten Auferstehung dabei sein werden. Die Überwinderschar, die die Verheißungen Gottes gehört und geglaubt hat. Es mag uns ergehen, und das gebe ich heute gerne zu, dass wir damit gerechnet haben, dass schon der männliche Sohn, wie wir es in Offenbarung 12 lesen, herausgeboren worden ist durch das geoffenbarte Wort des Herrn. Aber lasst mich sehr deutlich sagen, wenn irgendetwas in dieser Halbzeit, so möchte ich es betonen, zum Vorschein gekommen ist, dann doch die nach dem Fleisch gezeugten sind in ihrem Wesen offenbar geworden. Man hätte damals dem Abraham auch sagen können, hör mal her, mein Freund, So gehen die Dinge nicht. Aber Gott hat ja gerade da die Prüfung ansetzen wollen, um festzustellen, wer geistlich ist oder wer meint, geistlich zu sein. Wir können uns so geistlich vorkommen, wie es nur geht. Und auf der anderen Seite so menschlich gesonnen sein, wie es fast nicht mehr geht. Aber Gott schenkt uns Gnade, alle Dinge zur rechten Zeit klar zu erkennen. Warum steht in jedem Sendschreiben, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wer da überwindet, wird das alles ererben. Es geht jetzt darum, dass wir uns in Geduld fassen. Sarah hatte die Geduld verloren. Abraham machte mit. Der Streit begann. Und einer sagte zum anderen, du bist schuld, dass die Sache so geworden ist. Und was war's? Es war eine Fügung Gottes, damit rein äußerlich schon offenbar werden konnte, wer ohne Verheißung und wer mit Verheißung, wer ohne den Willen Gottes und wer im Willen Gottes ins Dasein gerufen wird. Im Johannesevangelium, dem ersten Kapitel steht, dass wir nicht nach dem Willen eines Menschen und nicht durch das Geblüt eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. In Kapitel 3 steht, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und dann gehen wir zu 1. Johannes 5. Wer oder was aus Gott erzeugt oder geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Glaube, der die Welt überwunden hat. Das ist der Siegesglaube, der Glaube an den totalen und völligen Sieg am Kreuz auf Golgatha. Äußerlich waren beides Söhne Abrahams. Aber innerlich und geistlich bestand ein sehr großer Unterschied zwischen ihnen. Als die Zeit kam, das Erbe anzutreten, heißt es, Abraham gab all den anderen Söhnen nur Geschenke, aber dem Isaak gab er das ganze Erbteil. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, wo stehst du, wo stehe ich? Sind wir fleischlich gesinnte Menschen, die nur die Endzeitbotschaft gehört haben? Und ich betone, Abraham war der Vater Ismaels, genauso wie er der Vater Isaaks war. Die einen mögen sich genauso auf Bruder Brennen berufen wie die anderen. Die einen mögen sich auf Paulus genauso berufen wie die anderen. Es kommt auf die Verheißung, die Gott gegeben hat, an. Dass aber der fleischmäßig erzeugte Sohn dem geistmäßig erzeugten Sohn zuvor gekommen ist und eigentlich ein gewisses Durcheinander nach unserer Ansicht in das Programm Gottes gebracht hat, so können wir es nicht sehen, weil Paulus durch den Geist geleitet, dann im Neuen Testament diese beiden Frauen mit ihren Söhnen so darstellt, aus göttlicher Sicht, wie es kein anderer geahnt oder gewusst hätte, wenn es nicht geschrieben stünde. Und so hat Gott im Neuen Testament das, was im Alten geschah, erläutert, hat Klarheit darüber geschenkt, damit niemand in der Finsternis weiter wandeln braucht. Es werden zwei Gruppen hervorgehen, die sich beide auf Bruder Brenhem, auf die Endzeitbotschaft, auf alles Mögliche berufen werden. Aber hier allein Parteiungen, Feindseligkeiten, Zerwürfnisse, Streit und alles. Schon das sind Merkmale Ismaels und nicht Merkmale Isaaks. Isaak brauchte nicht zu streiten. Gott stritt für ihn. Er brauchte sich um nichts zu sorgen. Gott hatte für ihn gesorgt. Gott hatte ja die Verheißung gegeben. Er war ja aus der Verheißung herausgeboren. Gottes Segen ruhte auf ihm vom ersten Tage an bis zum letzten. Aber anders war es mit Ismael. Und hier müssen wir unsere Lektion in dieser Zeit erfassen. Ich weiß nicht, ob ihr Acht gegeben habt, aber Bruder Brenhem hat in vielen Predigten auf die Zeit Abrahams und auf unsere Zeit Bezug genommen. Und er sagte in derselben Weise, wie der Herr sich damals dem Abraham geoffenbart, mit dem Rücken zum Zelt gewandt und die Geheimnisse des Herzens Sarahs kundgetan hat, in derselben Weise hat derselbe Herr sich in unserer Zeit durch sein geoffenbartes Wort und den prophetischen Dienst kundgetan. Aber so wie damals durch Abraham, der Prophet Gottes war, Träger der Verheißung und ein Mann gerechtfertigt durch den Glauben, aber zwischendurch eben eine Sache getan oder geschehen ist, unter der Zulassung Gottes, als Fügung, die zum Anstoß wurde, mit der Menschen nicht fertig werden konnten, nur damit offenbar wird, was in den einzelnen Herzen wirklich drin ist. Und wir werden eines Tages, so wir zu den Erstgeborenen gehören, Gott dankbar dafür sein, dass alles, was noch in unseren Herzen schlummerte und drin war, nach außen gekommen ist. Was nützt es einem Menschen, wenn die Dinge verborgen bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn und wir damit unserem Gott begegnen müssen? Wir sollten uns bei ihm bedanken, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, uns selber, ich mich und du dich, vor seinem Angesicht, in seinem Lichte wirklich zu erkennen. Und wer sich selbst in der Gegenwart Gottes erkennt, wird keine Mühe mehr mit seinem Bruder und mit seiner Schwester haben. Jetzt geht es zu dem geistlichen Teil und es heißt hier, die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Gegen derartige Früchte kann das Gesetz keine Anklage erheben. Die aber Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Auch darauf gehe ich in dem nächsten Rundbrief ein wenig ein. Und ich hoffe nur, dass alle wirklich durch den Geist in alle Wahrheit hineingeführt werden. Abraham, der Vater des Glaubens, ein von Gott begnadigter Mann, auserwählt, eine direkte Begegnung, nicht eine, sondern viele Begegnungen mit dem Herrn gehabt. Ein Träger der göttlichen Verheißung und dennoch in der Zwischenzeit, ehe die Verheißung eingelöst wurde, geschah etwas, über das ein Streit ausbrach und er nützte keinem. Man musste abwarten, bis noch einmal einige Jahre vergehen und Abraham war 100 und Sarah war 90, als Isaak geboren wurde. Gott hat manchmal mehr Zeit als wir. Sarah geriet in Eile und Abraham zog mit. Und was geschah in Eile? Was geschah aufgrund des eigenen Wollens und Willens und Vorschlagens? Ein fleischmäßig erzeugter Sohn, der wild war, er gegen alle, alle gegen ihn. Es gab keine Verbindung, keine Geistesverbindung zwischen Ismael und Isaak, und es gibt sie nicht bis auf den heutigen Tag. Und es ist vielleicht nicht für ungefähr, dass genau 40 Völker auf Erden islamische, also mohammedanische Regierungen haben. Und wir sehen, dass gerade der Islam, die Mohammedaner, die Nachkommen Ismaels, dass sie einen Todhass auf das Volk Israel, auf die Nachkommen Isaaks haben. Und als ich jetzt in der Türkei war, habe ich etwas festgestellt, das will ich heute gar nicht sagen, es geht in den Hesekiel hinein, in die prophetische Belehrung, aber die Dinge rücken ja alle in greifbare Nähe. Das, was Gott durch die Propheten von alters her gesagt hat, geht in Erfüllung. Und Paulus, der Prophet und Apostel des Neuen Testaments, er sagt hier: Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Das ist ein herrliches Wort. Ich glaube, dass wir Kinder der göttlichen Verheißung sind. Und als Kinder sind wir Erben. Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Und wenn wir das im Glauben begriffen haben, dann wird uns weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges von der Liebe Gottes scheiden können, dass die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und auch nicht voneinander. An einer Stelle, verzeiht, wenn ich Bruder Brenim zitiere, aber er war ja Gottes Sprachrohr, er war ja der Prophet des Herrn in dieser Zeit, und er sagte: Ihr werdet es nicht erleben, dass Auserwählte verfolgen werden. Warum nicht? Sie sind aus dem gleichen Samen. Sie haben die gleiche göttliche Natur. Sie mögen der eine diese Schwäche, der andere jene, aber sie sind aus Gott geboren. Sie sind aus Gott gezeugt. Und haben den lebendigen Glauben in ihrem Herzen und das Zeugnis durch den Heiligen Geist, dass sie Kinder Gottes sind. Wenn es aber hier schon im Worte Gottes uns vor Augen geführt wird, dass zwei verschiedene Richtungen von demselben Manne herkommen, wir könnten noch weitergehen. Esau und Jakob waren ja auch Brüder dem Fleische nach. Aber das gehört nicht ganz zu diesem Thema. Man muss einfach begreifen, wie der Weg Gottes aussieht. Der Weg der Schafe ist der Weg des Lammes. Und das Lamm Gottes ging einen total verachteten Weg. Und zwar wann? Direkt vor Tores Schluss. Als es im Begriff war, zu Ende zu gehen und einen neuen Anfang zu schenken, ging alles drunter und drüber. Zum Ende kam nur das Irdisch, das Äußere, was Menschen im Moment vor Augen hatten. Das Geistliche und Göttliche brach ja direkt danach hervor. Denn die Kreuzigung und Grablegung war nicht das Ende. Das war nur das Ende eines Abschnittes. Die Auferstehung war der Anfang eines neuen Abschnittes. Und wenn wir im Worte Gottes lesen, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, dann frage ich dich heute, wenn wir leiblich gekreuzigt würden, geht das ohne Schmerzen ab? Geht das ohne Jammer und ohne Klagen ab? Da wird mancher Schmerz durch dich und durch mich dringen. Und wir kommen jetzt zu dem Punkt. Wenn wir geistlich mit Christus gekreuzigt sein müssen. Meint ihr, das geht einfach so, dass man kommt und den Hut aufhängt und sagt, hier bin ich, lieber Gott? Nein, es wird durch eine innere Not, durch einen Schmerz, durch Prüfungen hindurchgehen, dass wir sagen, Herr, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Ich vermag es nicht, ihn auszutrinken. Wir können über Gethsemane sprechen, aber das ist nicht der Sinn. Wir müssen es erleben. Wir können über Golgatha sprechen, aber das allein genügt nicht, wenn wir es nicht miterlebt haben. Und so wie unser Herr diesen Weg gegangen ist, und ich habe mich manchmal gefragt, Herr, warum gerade ich, der Elendste unter allen? Aber ich sage euch, ich habe es schon jetzt gemerkt, vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen, denn manches wartet noch meiner. Aber ich habe schon jetzt gemerkt, welch eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit in denen hervorkommt, die durch Leiden hindurchgehen und geprüft werden bis zum Äußersten, dass man wirklich in jedem Augenblick meinen müsste, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt ist Schluss. Und dann reicht der Herr seine durchbohrte Hand und sagt, es geht weiter. Und der Herr wird mit der Erstlingsschar denselben Weg gehen, den er als Erstling gegangen ist. Und das, den völligen Gehorsam, wie es im Hebräerbrief geschrieben steht, durch Leiden zu lernen und so zur Vollendung zu gelangen. Soll ich es euch vorlesen? Es steht im Hebräerbrief geschrieben, dass selbst der Herr Jesus als Sohn Gottes an seinem Leiden den Gehorsam lernen musste und so zur Vollendung gelangte, Hebräer Kapitel 5 von Vers 7. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliche Bitten mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tode zu erretten vermochte. Und hat auch Erhörung gefunden aus seiner Angst und hat trotz seiner Sohnesstellung an seinem Leiden den Gehorsam gelernt. Nachdem er so zur Vollendung gelangt war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Er, der von Gott mit der Bezeichnung hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks angesprochen worden ist. Jesus, unser Herr, der keine Schuld und keine Sünde hatte, der jungfräulich geboren durch den Geist gezeugt, in diese Fleischeshülle kam, er hat mit lautem Geschrei. Ja, wann schreit ein Mensch? Wann? Wenn er in eine schreckliche Lage hineinkommt. Ich weiß nicht, ob jeder von euch schon mal aus Not geschrien hat. Ich weiß, was das bedeutet. In einigen Situationen in meinem Leben. Einmal im Flugzeug. Kein Mensch macht sich einen Begriff. Ich möchte darauf nicht eingehen. Unser Herr hat mit lautem Schreien und mit Tränen alles dem hingelegt, der ihn erhört, und hat in diesem Leiden, am Gehorsam im Leiden, wenn alles gut geht, ja, dann scheinen wir so gehorsam zu sein, wie es nur ist. Aber in den Prüfungen wird unser Gehorsam ja überhaupt einmal gefördert und er kommt ans Tageslicht oder das Gegenteil wird offenbar. Und so ist er zum Urheber unseres Heils geworden und hat seine Vollendung gefunden. Die Gemeinde wird ihre Vollendung auf dieselbe Weise finden, wie der Bräutigam sie gefunden hat und nicht anders. Er das Haupt und wir die Glieder, er das Licht und wir der Schein. Was jetzt unsere Sohnesstellung betrifft, gibt es hier ein Wort in Hebräer 12, das ich noch schnell lesen möchte. Hebräer 12 von Vers 4. Denn bis jetzt habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet und habt das Mahnwort vergessen, das zu euch wie zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte die Züchtigung des Herrn nicht gering und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und geißelt jeden Sohn, den er als den seinigen annimmt. Hier ist ein Wort, auf das muss ich ganz kurz eingehen. Hier steht nicht, das tut er mit jedem Sohn, den er zeugt, sondern mit jedem Sohn, den er als den seinen aufnimmt. Hier kommen wir zu Römer 8. Jeder Sohn, der seine Prüfung bestande, der in sein Erbteil eingesetzt wird, wir alle warten auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Aber die Einsetzung in die Sohnschaft geschieht ja nicht mit der Geburt, nicht mit der Wiedergeburt. Damit werden wir Söhne Gottes. Aber die Einsetzung in den von Gott für uns bestimmten Platz, in die Aufgabe und das Erbteil anzutreten, das geschieht nicht, wenn wir natürlich in diese Welt hineingeboren werden. Erst wenn wir mündig geworden sind und das Testament vollstreckt wird, erst dann haben wir unsere direkte Einsetzung in die Sohnschaft, in das Erbteil. Jetzt steht hier geschrieben, und geißelt jeden Sohn. Wenn er ihn geißeln, wenn er ihn züchtigen will, muss er ja da sein, ehe er ihn als den Seinen annimmt. Und das mag uns eigenartig vorkommen. Wer würde wohl seinen eigenen Sohn so durch die Mangel nehmen? Uns, ich bin ehrlich, mir tat's immer leid, wenn ich meinen Söhnen mal irgendwie eine draufgeben musste. Aber heute tut es mir leid, dass ich es nicht streng genug gemacht habe. Und ihr könnt mir glauben, es gibt nichts Schlimmeres im Leben, als mit Selbstvorwürfen leben zu müssen. Wenn du anderen Vorwürfe machst, das ist eine feine Sache für dich. Aber wenn du mit dir selber ins Gericht gehen musst und du musst dir selber Vorwürfe machen über diesen und jenen Punkt in diesem und jenem, das ist eine Sache, die wünsche ich wirklich keinem. Wenn der Herr es nicht gut mit uns meinen würde, dann ließ er uns dahinrennen, so wie wir wollen. Und am Schluss stünden wir mit der langen Nase da und hätten überhaupt nichts von dem gesamten Erbteil Gottes. Was will uns das Hebräerwort sagen? Dass die Söhne und Töchter Gottes zurechtgebracht werden, dass sie der göttlichen Disziplin unterworfen werden und wenn es welche drauf gibt, wie mein Vater zu sagen pflegt. Der hat's richtig gemacht. Der hat vom Pferd den Halfter abgenommen und hat ihn zusammengetan und dann gab's, was das Zeug hält oder die Peitsche oder was immer zu seiner Verfügung stand. Und ich kenne keinen Mann auf Erden außer Bruder Brennen, den ich so geliebt, so geschätzt und so geachtet habe wie meinen eigenen Vater. Das Wort meines Vaters war als nächstes neben Gott. Was der sagte, das war für mich ein Befehl. Ob es mir passt oder nicht, ob ich ein schiebes oder gerades Maul machte, das war gar nicht ausschlaggebend. Für mich war das Wort meines Vaters und seine Züchtigung, im Moment tat es natürlich weh, aber anschließend wusste ich, das geschah recht. Und ich sage euch, ich bin gezüchtigt worden. Ich bin schwer gezüchtigt worden. Aber es hat geholfen. Ich habe meinem Vater noch mit 12, 13, 14, 15 Jahren die Füße gewaschen. Jawohl. Wenn er von der Arbeit, von der landwirtschaftlichen Arbeit, abends müde nach Hause kam, da wusste ich als sein Sohn, was meine Aufgabe ist. Ein Mann, der den Tag über geschwitzt hatte, ich wusste, wo die Schüssel ist und das Wasser. Und bin zu meinem Vater gegangen, der sich müde hinsetzte und hab ihm die Füße gewaschen. Ich habe ihn von Herzen innig geliebt. Aber manchmal hat es welche draufgegeben, dass ich 3 Tage nicht genau wusste, wie lange ich das Sitzen aushalte. Aber er war ein göttlicher Vater für mich. Er hat mich nicht verzogen, er hat mich erzogen. Und ich, das sage ich vor euch alle, ich habe meine Söhne nicht erzogen, ich habe sie verzogen. Und die Ernte ist unterschiedlich. Es ist ein ernstes Wort. Ich füge diese irdischen Beispiele nur zu, um uns den göttlichen Sinn und die göttliche Bedeutung klarzumachen, um die es heute Nachmittag geht. Wenn der Herr sagt, wo wäre ein Sohn, der ohne Züchtigung geblieben ist und eingesetzt worden wäre? Das gibt es nicht. Ein Sohn hat sich der Disziplin des Vaters zu fügen, den Verordnungen nachzukommen. Er muss linientreu sein, er muss die Prüfungen bestanden haben und dann kann er eingesetzt werden. Wenn der Vater völliges Vertrauen zu ihm hat und nicht meint, Moment mal, wenn der die Sache in Händen hat, dann sehe und höre ich nichts mehr davon, dann wird alles durchgebracht. So geht's nicht. Unser Gott, unser himmlischer Vater, ist jetzt dabei, eine Züchtigung vorzunehmen, die in uns allen im Moment schmerzlich sein mag. Aber ich sage euch, wenn sie noch nicht über euch gekommen ist, dann kommt sie noch über euch. Denn wo wäre ein Sohn ohne Züchtigung geblieben? Und wie an anderer Stelle steht, für den Moment dünkt es uns eine Traurigkeit. Natürlich, man weint, der Schmerz ist groß, aber später, man kann schon nach einigen Stunden und Tagen merken, wie wertvoll eine Züchtigung schon im Irdischen gewesen ist. Wie viel mehr im Geistlichen. Und wie wir irdisch gesehen in einer Zeit leben, in der die Kinder ja allgemein ihre eigenen Wege gehen und das prophetische Wort an Timotheus lautet, in der Endzeit werden die Kinder den Eltern ungehorsam sein und so weiter. Wenn wir das auf das Geistliche übertragen, dann ist es genauso. Denn das Natürliche ist nur eine Widerspiegelung des Geistlichen. Wer sind wir heute? Und damit muss ich ja zum Schluss kommen, denn die Zeit ist vorgerückt. Wo stehen wir heute? Wer sind wir? Sind wir nach Ismaels Art in menschlicher Weise gezeugt worden, obwohl wir das Wort aus dem berufenen Munde eines Propheten gehört haben? War es eine menschliche Begeisterung, eine menschliche Zeugung oder sind wir uns heute dessen sicher, dass es keine Begeisterung, sondern ein göttlicher Akt in unserem Leben war, dass wir als Kinder der göttlichen Verheißung für diese Zeit herausgeboren worden sind durch die Gnade unseres Gottes? Das ist die Frage heute Nachmittag. Sind wir Kinder nach Isaaks Art, dann sind wir nicht wild und dann werden wir auch nicht wild. Dann sind wir zahme Leute. Dann kann jeder mit uns so reden, ohne Aufregung und ohne alles. Und jeder kann ohne Aufregung reden. Überall, wo Menschen außer Rand und Band geraten, sich ereifern, da fehlt das Wesen Jesu, da fehlt die göttliche Natur, da fehlen die Eigenschaften, die durch den Heiligen Geist in deinem und in meinem Leben bewirkt werden sollen. Möge Gott diesen Nachmittag dazu gebrauchen, um diese Predigt, wo immer sie gehört wird, in allen Landen, in allen Kreisen, in allen Häusern, dass wir begreifen, dass in der Zwischenzeit tatsächlich eine menschliche Sache zum Vorschein gekommen ist. Menschliche Programme, menschliche Ideen, und jeder hat deren ja genügend. Aber wie und wo ist das Wirken Gottes, die Zusammenführung der Braut? Jetzt am Montag waren 3 Apostel in meiner Wohnung. Und ich sagte, Brüder, ich habe wirklich die Ehre, euch in meinem Hause zu haben, aber ich muss an das erste Sendschreiben denken, an die Gemeinde zu Ephesus. Ich habe die geprüft, die Apostel zu sein, vorgaben und waren es nicht. Man kann meinen, dies oder jenes zu sein. Aber was sagt Gott dazu? Was hat Gott aus dir machen können? Es ist nicht die Frage, was willst du aus dir selber machen? Das wird fehlschlagen. Was hat Gott aus dir machen können? Was hat sein Wort in dir ausrichten können? Wozu haben wir es gehört, Jahr ein und Jahr aus? Um am Ende auf irgendeinen Betrug hineinzufallen? Natürlich kann jemand in ein Haus gehen und so lange reden, bis die Menschen verwirrt sind. Aber ich sage euch eins, die Männer Gottes gingen nicht hin und her in die Häuser. Sie gingen in die Öffentlichkeit, sie gingen in den Tempel, sie gingen in die Synagoge, sie gingen in die Halle Salomos, sie gingen dorthin, wo das Volk war. Und haben nicht in dem Rücken so ein bisschen gezischt wie eine Schlange und mal hier und dort etwas gesagt, sondern haben in göttlichem Auftrage mit absoluter Lauterkeit und Wahrheit das Wort Gottes verkündigt. Aber wir leben in einer Zeit, in der auch diese Schriftstelle erfüllt werden muss, dass sie hin und her in die Häuser gehen und ganze Häuser zerrütten. Wer will den Schaden einmal gut machen? Nur Gott kann es machen. Ich sage euch, die vom Geiste Gottes Wiedergeborenen und Erleuchteten werden erkennen, ob ein Mensch von Gott redet und sich selber meint oder ob er wirklich Jesus Christus und die Sache Gottes vor Augen hat. Und manche mögen hin und her gerissen sein. Ich sage euch, der Herr wird sein angefangenes Werk trotz meiner und deiner Schwachheit, wie bei Abraham und bei Sarah, trotz ihrer, wenn wir es menschlich sagen wollen, Schwachheit, kam die Stunde und der Tag. Und wisst ihr, was geschah? Der Herr kam zu Abraham und sagte, übers Jahr um diese Zeit wirst du deinen verheißenen Sohn haben. Und Abraham lachte, so steht's geschrieben, er lachte. Und dachte bei sich selber, ich alter Knacker, ich alter Mann, Verzeihung, was soll ich überhaupt noch? Und was war's? Das war die Stunde Gottes. Und aufgrund der Autorität des Wortes Gottes wage ich zu sagen, dass Gott in der Endzeit mit dem Samen Abrahams genauso verhandeln wird, wie er damals getan hat. Hat er wegen Ismael seine Verheißung ungültig gemacht? Absolut nicht. Als die Zeit erfüllt war, ist er dem Abraham wieder erschienen und sagt, hör mal, Abraham, ums Jahr, um diese Zeit, ist das soweit? Ja, und er wusste, er musste lachen. Gott wird uns noch ein Lachen bereiten. Das weiß ich. Wir mögen jetzt weinen und wehklagen. Aber wir haben ja so den Gebrauch und sagen manchmal, wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Und ich sage euch, wir werden mit Jauchzen in die Herrlichkeit unseres Gottes eingehen. Wir halten fest an dem Erlösungswerk von Golgatha für dich und für mich geschehen. Das teure Blut des Lammes ist vergossen worden, um eine Schar zu erlösen, die gewaschen und gereinigt ist in dem Blute des Lammes, ohne Flecken und ohne Runzeln, als Erstgeborene werden wir dastehen, verwandelt in das Bild Jesu Christi. Haben wir nur noch ein bisschen Geduld. Wir mögen jetzt die Söhne Ismaels sehen und sagen, ja, hat sich alles gelohnt. Man macht in der Halbzeit nicht Schluss. Man wartet ab bis ans Ende. Und die Heilige Schrift sagt, wer beharret bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Aber wer in der Mitte aufgibt und sagt, das begreife ich nicht mehr, der Abraham, unmöglich, das kann nicht sein. Jawohl, die Sarah und der Abraham, jawohl. Zwei Bündnisse, das eine in der Gesetzlichkeit, das andere in der Gnade, das eine fleischlich-menschlich und das andere geistlich und göttlich. Wo stehst du? Wo stehe ich? Was hat Gott in dir? Was hat er in mir aus Gnaden bewirken können? Möge er uns heute die Gewissheit schenken, dass das, was wir im Moment zur Oberfläche kommen sehen, nicht die Kinder der Verheißung nach Isaaks Art sind, ein bisschen Bild hier oder da, sondern die andere Sache. Aber Gott wird zu seiner Zeit sein Wort einlösen an denen, die ausharren können, bis die Stunde Gottes schlägt. Geduld tut euch Not, damit ihr die Verheißung erlangt. Sarah wurde ungeduldig, Abraham ließ sich mitreißen, schon geschah's. Schon war die Not da, aber Gott ist treu. Er hört nicht da auf, wo du und ich versagen. Da beginnt er erst und er wacht über seinem Wort, um es zu seiner Zeit in Herrlichkeit und in Kraft zu erfüllen. Wir lieben ihn, wir lieben sein geoffenbartes Wort. Wir wissen, nicht ein Mensch, sondern Gott hat durch den Heiligen Geist, durch den Mund seines Knechtes und Propheten zu uns in dieser Zeit gesprochen. Und niemand braucht es auszulegen oder zu deuten, nur zu glauben und abzuwarten, bis es Gott gefällt, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Wie viele von euch glauben, dass er nicht zu spät kommen wird und zur rechten Zeit, wie bei Abraham, an dem Samen Abrahams die Verheißung in Erfüllung gehen lassen und der männliche Sohn wird hervorkommen. Nicht wild, sondern zahm. In dem Bilde Jesu Christi. Und der Herr wird die Seinen in die Herrlichkeit hinaufnehmen und wir werden alle Zeit bei ihm sein. Möge er dich und mich, möchte er uns alles segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Vielleicht singen wir als erstes den gewohnten Chorus. So wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Himmlischer Vater, wie wir gesungen haben, so tun wir's auch. Wir kommen zu dir. Wohin könnten wir gehen, o Herr? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Heiland, nimm jede Züchtigung an mir vor, die notwendig ist, damit ich als Sohn eingesetzt werden kann. Nimm diese Züchtigung an allen vor, die deine Söhne und deine Töchter sind. Herr, im Augenblick scheint's uns nur Betrübnis zu sein, wohin wir schauen mögen. Wir spüren die Schmerzen an uns selber und an allen mit, o Herr. Denn wir sind Glieder eines Leibes, zusammengefügt durch den Heiligen Geist. aus dem Worte und im Geiste gezeugt. Herr, wir empfinden füreinander, aber du empfindest umso mehr. Und gerade in deiner Züchtigung wird deine Liebe uns gegenüber offenbar. Du willst uns nicht verziehen, sondern erziehen. Und dafür danken wir dir, treuer Meister. Oft möchte ich sagen, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber wenn er dazu dient, meinen alten Menschen in den Tod zu geben, um in der Gesamtheit mit dir gekreuzigt zu sein, Herr, so schone mich nicht, o Herr. Und ich bitte dich für all meine Brüder, für all meine Schwestern, schone keinen von uns, sondern züchtige uns in deiner Liebe und Strenge und lass eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit hervorkommen. Jetzt bringen wir dir alle, die ihre Hände erhoben haben. O Gott im Himmel, du weißt, worum sie bitten. Du weißt, was sie benötigen, welcher Art ihre Not ist. Du bist ja alles in allem, o Herr. Du kennst jeden Einzelnen, weißt, wo jeder wohnt und was er bedarf. Herr, mögest du nicht nur mit uns geredet haben, wirke doch jetzt lebendigen Glauben durch dein gehörtes Wort an deine Gegenwart, damit das, worum wir bitten, in Erscheinung treten kann. Ach, ich danke dir, treuer Meister, und wo ich nicht in der Lage war, alles so zum Ausdruck zu bringen, wie es mir von dir aufs Herz gelegt wurde, so bitte ich dich in aller Demut, wollest du selbst durch den Heiligen Geist in jedem Herzen weiter wirken, weiter reden, o Herr, bis wir alle zu dem vollen Verständnis der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zur Einheit des Glaubens, die du allein bewirken kannst und auch wirst. Ich danke dir mit meinen Brüdern und Schwestern für Golgatha, für das vergossene Blut, für die Erlösung und die Vergebung, weißer als der Schnee. Halleluja! Preis und Ehre deinem Namen. Du hast gesagt, wenn eure Sünde blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Auf Golgatha ist es geschehen, als du ausriefst, es ist vollbracht. Dank sei dir dafür. So glauben wir's, so nehmen wir's an. Wirke weiter, berühre auch die kranken Leiber. Du bist der Herr, unser Arzt. Da, wo Menschen versagen, da kannst du nicht versagen. Denn du bist Gott, und wo geistliche Mächte im Spiel sind, da sind wir ganz und gar hilflos. Da können wir noch nicht mal zu einem irdischen Arzt gehen. Da wollest du göttliche Vollmacht schenken, o Herr, und eingreifen und befreien. Heiland, schaff dir ein Volk reinen Herzens, das dann geheiligt dir ist, schaffst durch die Kraft deines Blutes und durch dein Wort und durch deinen Geist. Herr, du weißt, dass auch ich manchmal des Zuspruchs bedarf, o Gott, und dass auch ich oft genug meine, es geht nicht weiter. Aber ich weiß, du hast einen Weg für mich. Du hast einen Weg, für jeden Einzelnen. Und diesen Weg dürfen wir gehen und müssen ihn gehen, um das Ziel zu erreichen. Möge es dein Weg in meinem und in unserem Leben sein. Das ist mein und unser aller Gebet und Flehen. Vollende dein Werk aus Gnaden und lass uns Kinder der Verheißung nach der Art Isaaks sein, die als Erben Gottes und Miterben Jesu Christi das Erbteil antreten können. Anbetung und Ehre sei dir dafür in Jesu Namen. Amen.